Schön. Josefs Brüder müssen nach Ägypten. Wir sind wieder in der Serie von Josef. Heute die pikante Situation, die sehr spannende Situation. Es sind viele Jahre vergangen. Die Brüder von Josef hatten keine Ahnung, was aus ihrem jüngsten, damals jüngsten Bruder geworden ist. Wir wissen viel mehr. Wir wissen, dass er steile Karriere gemacht hat. Inzwischen zweiter Mann, Vizepräsident im Ägypten geworden ist, ein Riesenreich, ein ganz großes Reich. Also nicht so vergleichbar mit ein bisschen Deutschland. Und jetzt kommt diese pikante Situation, wo zwei Welten aufeinander stoßen. Die Brüder von Josef kommen nach Ägypten, weil es nun genauso geworden ist, wie Josef in einem der Träume vom Pharao ausgelegt hat, nämlich nach sieben guten Jahren werden sieben magere Jahre, sprich Hungersnot, kommen. Und das nicht nur in Ägypten, sondern auch drumherum. Und so hat es auch in Kanaan eben nichts mehr zum Beißen gegeben. Und Jakob hat seinen Söhnen befohlen: Ich habe gehört, in Ägypten gibt es noch Getreide, wird zwar wahrscheinlich teuer, das ist so wie in der Ölindustrie gewesen damals, wenn was knapp ist, dann wird es teuer. Und dennoch, wir brauchen ja was zum Essen. Und so ziehen sie los und davon berichtet nun dieser Text, 1. Mose 42, die ersten Verse. Auch Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. Warum zögert ihr noch? Fragte er seine Söhne. In Ägypten gibt es Getreide zu kaufen. Los, beeilt euch und besorgt etwas, bevor wir verhungern. Musste nicht dramatisch gewesen sein. Alle Brüder Josefs machten sich auf den Weg. Das ist falsch. Einer nicht. Richtig, die geübten Bibelleser wissen, wieder schon mal so ein Lieblingssohn dabei. Der musste nicht mit, nein. Nur sein jüngster Bruder Benjamin blieb zu Hause, weil Jakob befürchtete, ihm könnte etwas zustoßen. Bei den anderen war das nicht so wichtig. Wie müssen die sich gefühlt haben? Es ist alles noch beim Alten. Zusammen mit vielen anderen kamen sie nach Ägypten, also viele, denn die Hungersnot wütete überall. Weil Josef über ganz Ägypten regierte, mussten alle zu ihm kommen, die Getreide kaufen wollten. Als seine Brüder vor ihm traten, verbeugten sie sich tief. Und da wäre ich gern Mäuschen gewesen. Wie hat da wohl der Josef geguckt? Denn der hat ja auch nicht gewusst, dass die jetzt dann da auftreten und dass die da erscheinen. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? Fuhr er sie an. Aus Kanaan. Um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Josef erinnerte sich an seine Träume damals. Ihr seid Spione, beschuldigte er sie. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Nein, nein, Herr, riefen sie. Wir möchten nur Getreide kaufen. Wir sind Brüder und ehrliche Leute. Da hat er geschmunzelt. Wir sind keine Spione. Das glaube ich nicht, entgegnete Josef. Ihr wollt unser Land ausforschen. Herr, antworteten sie, unser Vater lebt in Kanaan. Wir waren 12 Brüder. Der Jüngste ist bei ihm geblieben und einer von uns lebt nicht mehr. Was hat er da wohl gedacht? Aber Josef wiederholte, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe, Spione seid ihr. Ich werde eure Aussagen überprüfen. Beim Leben des Pharao schwöre ich, ihr kommt hier nicht eher heraus, bis ich euren jüngsten Bruder gesehen habe. Einer von euch soll ihn holen. Die anderen bleiben hier in Haft, bis ich weiß, ob man sich auf eure Worte verlassen kann. Wenn nicht, dann seid ihr Spione beim Leben des Pharao. Er sperrte sie alle für 3 Tage ein. Das ist auch wieder schnell gelesen. Da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Da hat man viel Zeit, wo man sagt, sag mal, bin ich jetzt hier im falschen Film? Wir haben doch nichts Böses vorgehabt. Die dachten ja nicht im Kühnsten daran, was da tatsächlich abläuft, was da wirklich passiert. Und dass der verkleidete, hohe Regierende da, der Geschminkte da aus Ägypten, dass das gar kein Ägypter ist, sondern ihr Bruder. Daran dachten sie nicht, konnten sie auch nicht erkennen. Er sperrte sie also für 3 Tage ein. Am 3. Tage sagte er zu ihnen: Ich bin ein Mann, der Ehrfurcht vor Gott hat. Darum lasse ich euch unter einer Bedingung am Leben. Um eure Ehrlichkeit zu beweisen, bleibt einer von euch hier in Haft. Ihr anderen geht zurück, damit eure Familien nicht mehr hungern müssen. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder herbei. Dann weiß ich, dass ihr die Wahrheit gesagt habt. Und lasse euch am Leben. Die Brüder willigten ein. Sie sagten miteinander: Jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Das ist ein ganz wichtiger Satz jetzt in diesem Zusammenhang. Obwohl viele Jahre vergangen sind, Gottes Geschichte ist nicht an Jahre gebunden. Da verjährt nichts. Wir sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben nicht gehört. Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr solltet den Jungen in Ruhe lassen, warf Ruben, der Älteste, den anderen vor. Aber ihr habt nicht gehört, jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Sie ahnten nicht, dass Josef sie verstand, denn vorher hatte er durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Josef verließ den Raum, damit sie nicht merkten, dass er weinen musste. Als er sich wieder gefasst hatte, kam er zurück und ließ Simeon festnehmen. Dann befahl er seinen Dienern, die Säcke der anderen mit Getreide zu füllen und ihnen Verpflegung mitzugeben. Heimlich gab er die Anweisung, jedem auch sein Geld oben in den Sack zu stecken. Die Brüder beluden ihre Esel mit den Getreidesäcken und machten sich auf den Weg. Und so weiter und so weiter. Der Rest in der nächsten Predigt. Mein Vater hat zu unseren Jugendzeiten immer wieder auch mal einen Satz gesagt: Da liegt kein Segen drauf. Und das hat er immer in Situationen gesagt, wo Menschen gemeint haben, sie können in dreistiger Art und Weise, in egoistischer Art und Weise, einfach auch über Grenzen gehen in das Leben anderer Leute, hineinsappen und hineintappen und so tun, als wenn sie das alles gar nichts anginge. Und da haben wir auch so manche Erfahrungen gesammelt und immer hat unser Vater dann gesagt: Mal ruhig, da liegt kein Segen drauf, lass die mal machen. Da war zum Beispiel einer unserer Nachbarn, meine Eltern hatten ein Reihenhaus, da sitzt man ja nun dicht aufeinander, und der Nachbar, der hat sich alles Mögliche erlaubt. Selber hat er auch im Landratsamt gearbeitet und da hat sich natürlich auch jedes Genehmigungsverfahren seinerseits für ihn zum Positiven immer entschieden. Und dann wollte mein Vater genau das Gleiche machen, nämlich das Dach oben ausbauen und Dachgauben drauf machen, und kriegte auf dem Landratsamt eine Ablehnung. Und dann hat man sich natürlich gefragt, warum in einem Häuserensemble der eine das darf und der andere erstmal nicht, nachdem mein Vater dann gesagt hat, also nebenan ist das ja genehmigt worden. Dann hat man auf einmal gemerkt, oh, jetzt haben wir hier ein Problem. Aber mein Vater hat gesagt, ich wäre damit nie juristisch dagegen vorgegangen, niemals. Und er hat auch da den Satz gesagt, da liegt kein Segen drauf. Um es kurz zu machen, dieser Mann hat sich so viel Dreistigkeit erlaubt. Der hat bei meinem Bruder, der da auch im Haus mit wohnte, mal mit dem Wasserschlauch in den Grill hineingespritzt. Also mehr Frechheit geht hier nicht. Aber da liegt kein Segen drauf. Dieser Mann hat, je älter er wurde, so viele Nöte gehabt in seiner allernächsten Umgebung. Er hat einen Satz übersehen, den ich nachher noch auf der Leinwand haben werde, nämlich: Wir ernten, was wir säen. Was seine eigene Tochter ihm nachher an Dreistigkeiten entgegengebracht hat, im Grunde nichts anderes, als er selber gelebt hat. Das hat er vorgelebt. Ich habe seit Jahrzehnten machen wir Campingurlaub. Und obwohl wir da Stammgäste auf dem Campingplatz sind, wollen wir jetzt auch nicht jetzt bevorzugt behandelt werden. Da gibt es eine Regel. Die vordersten Plätze zum Strand hin, die sind natürlich die begehrtesten. Da möchten gerne die meisten hin. Nicht alle, aber die meisten. Und dann ist die Regel so, wenn du ankommst, dann kann es sein, dass du in der zweiten oder in der dritten Reihe erstmal dich da begnügen musst. Und wenn dann vorne was frei wird, dann gibt es eine Reihenfolge. Und die Reihenfolge notiert auch der Campingchef. Und dann war klar, wir sollten da in der ersten Reihe morgen früh umziehen. Da werden die Leute, die da sind, ganz früh losziehen, weil die eine weite Heimfahrt haben und die werden sehr früh losfahren. Ehe wir uns versahen, hat uns einer aus München den Platz da vorne weggeschnappt. Und dann bin ich aber schon hin. Ich hatte noch keinen Bluthochdruck. Habe ganz normal mit ihm geredet und habe gesagt, also wir sind hier schon lange und hier sind viele Freunde von uns und wir halten uns alle an gewisse Regeln und eine der Regeln ist eben auch, so in der Reihenfolge kann man dann vorne eben auch die Plätze kriegen. Und da hat er mir also sehr schnell und deutlich zu verstehen gegeben, dass ihm das ein Scheißdreck interessiert und dass er den Platz hier jetzt hat und dass er hier nicht weggehen wird. Habe ich noch gedacht, vielleicht könnte man über den Chef vom Campingplatz noch was erreichen. Aber auch hier, ich war klar, ich werde mit dem nicht das Streiten anfangen. Das werde ich nicht tun. Ich werde nicht alles Böse erzählen und so. Und mir fiel mein Vater wieder ein. Da liegt kein Segen drauf. Wenn du meinst, du könntest das so machen. Der hatte übrigens auch Familie, der hatte Kinder. Und die haben das alles mitgekriegt. Würde mich nicht wundern, sie sind inzwischen lange zurück, wenn er inzwischen das ein oder andere Lehrgeld auch in der Art und Weise auch noch bezahlt hat. Auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Schiene. Wisst ihr, was dann aber kurioserweise auch noch passiert ist? So am Wasser vorne, da muss man eben immer auch ein bisschen mit Sturmböen rechnen. Je weiter hinten auf dem Platz, umso sicherer. Und dann ist es passiert, es kam schon die ersten Tage, wo der da vorne stand, eine sehr windige Situation. Und auf einmal eine Sturmböe und wir saßen ja in der zweiten Reihe direkt hinter dem. Also wir haben den jeden Tag gesehen. Und auf einmal sehen wir, wie diese Sturmböe ihm seine Markise ums Wohnmobil rumwickelt. Da reißt nebenbei bemerkt die ganzen Verankerungen aus den Seitenwänden raus. Und ich weiß aus Erfahrung, wir haben Wohnmobile vermietet, das ist schweineteuer, diese Wände zu reparieren. Wenn ganze Seiten rausgeschnitten. Dann bin ich nach vorne, habe mir den ganzen Schaden da so ein bisschen mit Distanz angeschaut und das Kuriose war, alle anderen hatten auch Markisen, hatten auch Vorzelte, aber nur eine schmale Schneise, da ist es passiert, dass etwas kaputt ging. Die anderen war nichts, links und rechts alles in Ordnung. Ich möchte es jetzt mal ganz positiv ausdrücken, also so positiv wie ich noch kann, ich hatte mit dem kein Mitleid. Das war die positive Variante. Es gäbe auch noch eine andere. Und ich könnte jetzt heute hier noch so viele Beispiele erzählen. Wir waren letzte Woche zusammen im Gesprächskreis hier unten und da ging es um fast ein ähnliches Thema. Da habe ich noch ganz andere Beispiele erzählt aus zwei Büchern, die Ego AG und von Strauß bis Seehofer heißt das andere Buch. Ich hoffe, dass ich in Wahlzeiten jetzt hier nicht mich zu weit aus dem Fenster lehne. Aber leider sind diese beiden Bücher geeignet, die einen Urlaub zu verderben. Wo eine Geschichte nach der anderen, und damit meine ich Märchen, erzählt werden, wo Leute meinten, sie können machen, was sie wollen. Und das geht eben doch nicht. Und irgendwann kommt der Tag, wo sich die Dinge doch wieder regeln. Es sieht manchmal in unserem Volk tatsächlich so aus, als würde der Egoist, als würde der Dreiste zunächst mal einen großen Vorteil haben. Das mag am Anfang tatsächlich auch so aussehen. Und das lässt sich manchmal sogar auch in Euros tatsächlich erstmal so feststellen. Es sei auch sogar mancher Betrug, der als solcher natürlich nicht gleich erkennbar ist, erstmal so aussieht, als würde das ja nochmal so ein bisschen hier was Gutes geben. Ich kann aber nur eins sagen, Auch da haben die Leute die Rechnung ohne Gott gemacht, erstens. Und zweitens, manche denken, es muss nur genügend Zeit vergehen und dann würde sich das alles ja quasi in Nichtigkeit auflösen, wie Morgennebel in der kräftigen Sonne. So ist es aber eben nicht. So läuft es nicht. Ich habe bei anderer Gelegenheit hier schon mal gesagt, unser Leben ist historisch. Und wir sammeln Dinge an, die man nicht sehen kann. Aber wir sammeln sie trotzdem. Ich muss gerade an unser Bekenntnis denken, was wir miteinander auch bedacht haben. Und es ist gut, dass wir Gott um Vergebung bitten dürfen. Denn keiner von uns, glaube ich, kann jetzt auch in die Position gehen und sagen, ich kann Steine werfen. Ich auch nicht. Wir brauchen alle die Gnade Gottes und wir brauchen alle die Vergebung Gottes. Aber nun gibt es sicherlich einen Unterschied zwischen der Dreistigkeit, mit der manche das schier schon fast professionell machen, und andere eben, wo sie sagen, ja, da habe ich mich vertan. Ich habe in solchen Situationen oft auch schon gedacht, wir ernten, was wir säen. Hab mal Geduld mit solchen Leuten, die dir vielleicht auch schon mal Unrecht getan haben. Und ich bete für solche Leute durchaus. Und je reifer ich selber wurde, umso mehr konnte ich auch beten, Herr, wenn du solche Leute mit deiner Liebe und Güte zur Umkehr bringen möchtest, gerne. Gerne. Hast du bei mir ja auch schon getan. Wenn du durch Liebe und Güte, durch Wohltat und Schönes Menschen zur Umkehr bringst, gerne. Und alles andere möchte ich wirklich Gott überlassen. Es ist nicht mein heimlicher Rachegott. Das ist er nicht. Aber ich muss mir selber auch sagen, wir ernten, was wir säen. Auch ich bin Vorbild. Schon mal angefangen in meiner kleinen Familie. Und dann darüber hinaus, so wie ein Stein im Wasser Kreise zieht, so kann man da jetzt auch Kreise ziehen. Und für uns sollte heute klar sein, zwei Sprüche aus dem Volksmund, es wächst überhaupt gar kein Gras über irgendwas. Das ist ja nur eine Erfindung, die sich nicht bewahrheitet hat. Beim genauen Hinsehen muss man sagen, Zeit heilt gar keine Wunden, da wäre ich sogar mal ganz energisch. Zeit heilt überhaupt keine Wunden. Wie oft sind Leute bei mir in der Seelsorge, die ganz gravierende Verletzungen durch andere Menschen erlebt haben und die Verletzungen sind mitunter 15 Jahre alt, 20 Jahre alt und noch älter und die sind taufrisch, als wenn es gestern passiert wäre. Wenn die Leute darüber erzählen, fangen sie sofort das Heulen an oder können nicht mehr richtig reden und sind auf einmal so wieder ganz drin in dem, was da einst mal so miserabel war. Zeit heilt gar keine Wunden. Klammer auf, um Wunden zu heilen, braucht man Zeit. Aber das sind andere Wege. Es ist ein anderes Tun. Aber Zeit als solches kann gar nichts leisten. Tut bei uns gar nichts leisten. Und es wächst da eben auch kein Gras drüber. Das ist schon verrückt, wie auch in den Ehen und Familien das oft dann so ist, wenn dann irgendwo ein Fass zum Überlaufen kommt, dann werden auf einmal Dinge auf den Tisch geknallt, in der Regel, wo der andere oder die anderen längst gedacht hätten, das ist doch schon vorbei, das ist doch, und jetzt kommt das auf einmal. Das ist jetzt auch im Blick auf Josef und der ganze Familie, wichtig, Zeit heilt gar keine Wunden und die Parallele zu uns heute eben und es wächst kein Gras drüber. Ich habe mir persönlich oft auch im Gebet 2. Mose 14, Vers 14 so in Gedanken erstmal still gedacht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Damit meine ich auch, aus Erfahrung sagen zu können, und Gott gibt mir auch eine innere Ruhe, auch da, wo ich Unrecht erfahren habe, zu Unrecht irgendwie blamiert werde oder so. Gott wird für mich streiten, Gott wird das regeln. Und nochmal der Satz, liegt da ein Segen drauf oder da liegt kein Segen drauf? Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt, wenn wir nur den Gedanken mal heute mitnehmen. Nun einige Bemerkungen noch zu dem Text von Josef, den wir gelesen haben. Wie schon erwähnt von mir auch, es hat noch nicht aufgehört, diese Unart der Lieblingssöhne, kann ich nur auch heute immer davor warnen, es gibt keine Lieblingskinder, das gibt es nicht. Das kann nur miserable Ergebnisse nach sich ziehen und pädagogisch sowieso das allerletzte, was man tun kann. Keine Lieblingskinder. Unter Jakobs Regie handelt nun die ganze Familie. Das klingt am Anfang hier auch so ein bisschen barsch. Ja, vielleicht ist es auch so. Die Söhne sind ja inzwischen längst alt geworden, älter geworden. Und sie übernehmen offenbar zu wenig Verantwortung. Das könnte aber vielleicht auch darin liegen, dass der Patriarch Jakob auch immer noch viel zu viel Fäden selber in der Hand behält. Ich habe vorhin gesagt, was Mitglieder und Mitarbeit angeht, immer wieder drauf mal gucken, Jüngeren Platz zu machen, abgeben, loslassen und dann nicht nur Arbeit senden und nicht nur Arbeit delegieren, sondern auch Verantwortung und auch Gestaltungsfreiheit. Das ist anscheinend in diesen großen Patriarchfamilien nicht so sehr der Fall gewesen. Nun schickte sie also da los wie kleine Buben. Sie sollen da nach Ägypten, habt ihr nicht gehört, da gibt es Getreide. Die Brüder werden nun unbewusst tatsächlich das erleben, was Josef ganz früh in seiner Teenagerzeit schon geträumt hat. Und wo sie alle so einen Hals gekriegt haben, weil er es aber auch in einer sehr arroganten Art und Weise rübergebracht hat. Und sie werden auch zu Zeugen dieser ganz anderen Träume, nämlich des Pharao, dass sie eben tatsächlich auch miterleben, dass Gott schon eine Voraussage gemacht hat, es wird zu Nöten kommen. Wir dürfen hier in Deutschland immer auch mit viel Grund zum Danken die Hände falten und sagen, welche Möglichkeiten wir hier haben, uns zu helfen. Ob das medizinisch ist, ob das jetzt auch lebensmitteltechnisch ist, ob das auch Wasser etc. Wir haben von allem noch so viel und genug, sodass wir sagen können, es ist aber auf dieser Welt tatsächlich überhaupt nicht selbstverständlich. 2/3 der Menschheit lebt unter dem Existenzminimum. Jetzt müssen wir für uns erst nochmal klären, was ist Existenzminimum. Nicht mehr das Nötigste am Tag zum Sattwerden und nicht mehr das Nötigste, um gesund zu bleiben. Das ist unter dem Existenzminimum. Und wir gehören als Privilegierte zu solch einem Teil der Erde, wo ich mich schon als Kind gefragt habe, als ich in der wohligen Badewanne lag, die Hitparade im Kofferradio am Samstagnachmittag, manche erinnern sich, ich sehe das, und in dieser wohligen Wärme meiner Badewanne, ich mir oft gedacht habe, warum bist du eigentlich hier geboren? Damals war Afrika das Synonym für Armut, für Hunger, für Probleme. Warum bin ich nicht in Afrika geboren? Ich bin hier geboren. Minimum ein Grund zum Danken. So, die Brüder erleben hier etwas, wo sie nachher dann auch erst die Puzzlesteine alle zusammensetzen können und für sich ein ganzes Bild kriegen können. Wir haben heute den Vorteil, das Ganze schon zu sehen. In Gottes Geschichte mit uns ist Zeit zu einem Gesinnungswandel. Dort werden die Brüder jetzt durch eine heftige Geschichte und durch eine heftige Schule gehen. Ich habe einen Teil davon jetzt vorgelesen, aber nur eben einen Teil, denn es geht schon nochmal weiter. Josef hält da noch ein bisschen den Daumen drauf und macht schon nochmal Druck, auch in weiteren Aktionen und Geschichten. Die Brüder Josefs gehen also hier durch eine Schule des Lebens. Aber das Interessante ist eben, sie sind tatsächlich imstande, das darf ich vorgreifen, ihr Denken zu ändern. Sage mir, was du denkst, sage mir, was du vorher immer gedacht hast und ich kann feststellen, ob in deinem Denken Bewegung drin ist, ob da auch Veränderungen zulässig sind. Und da sollten wir auch immer dabei bedenken, Irren ist menschlich und unser Denken ist Stückwerk. In Gottes Geschichte mit uns ist Zeit zum Gesinnungswandel. Und manch einer braucht den auch. Ändert euer Denken, lesen wir in Apostelgeschichte 3 auch, in Vers 19 und 26. Ändert eure Sinne, damit ist auch das Denken gemeint. Und ändert euer Leben, Vers 26 sagt, nützen wir die Zeit dazu. Was will uns unsere Lebenssituation heute so sagen? Und das möchte ich auf mehreren Ebenen sehen. Was erlebst du ganz persönlich gerade so? Rundrum, beruflich, familiär, alles das, Gesundheit, alles, was erleben wir so? Gibt es aus unserem Leben immer wieder auch etwas zu lernen? Gibt es eine Geschichte, die vielleicht eine Linie aufzeigt? Und diesen Faden sollte ich aufnehmen. Und das andere, der Blick aufs ganze Land, was lernen wir da, was sehen wir da? Ich höre mit wachen Augen und wachen Ohren, da sehe ich da auch hin, was jetzt dieser Virus da so alles bei uns und woanders eventuell noch mit sich bringt. Wollen wir da eben auch gespannt sein, wie die Dinge laufen, aber immer auch die Frage, was können wir daraus lernen? Manche Fragen werfen sich ja schon auf, ob diese Rumfliegerei in der Welt nur ein Segen ist. Oder ob gerade da nicht auch dickste Fragezeichen dahinter gemacht werden können. Gerade in so einer Situation, wo dann so ein Virus weitergeleitet werden kann. Ja, es wäre für uns und für Josefs Brüder ein Irrtum, wenn wir meinten, nur weil keine unmittelbare Folge nach einem Mist, den wir gemacht haben, kommt, würde Gott das übersehen haben oder würde Gott die Dinge vergessen. Wir müssen spätestens vor Gottes Thron Rechenschaft ablegen. Da gebe ich euch eine Hausaufgabe, Galater 6, Vers 7, auch mal vielleicht nachzulesen und Offenbarung 20. Aber wie wir auch in unserem Bekenntnis eben gesprochen haben, wir dürfen Gott jetzt und hier und heute um Vergebung bitten. Das ist ja das Evangelium, das ist die Gnade. Aber wir sollten natürlich dann auch sagen, und nachdem ich Gott um Vergebung gebeten habe, nicht wieder drauf los wie vorher. Ich hatte einen sehr guten Mentor, war eigentlich auch so mein Vorgesetzter, ganz am Dienstanfang, der hat gesagt, bei mir darfst du jeden Fehler machen. Wenn es geht, nur einmal. Was natürlich auch Theorie war. Ja, du machst manche Fehler doch eben mehrmals. Aber er hat damit sagen wollen, bemühe dich. Wenn du etwas erkannt hast, wenn du etwas verstanden hast, bemühe dich, es nicht nochmal zu tun. Es darf nicht das Bild entstehen, das möchte ich nochmal betonen extra, dass Gott unser heimlicher Rachegott wäre. Das gilt für uns alle. Es gilt auch für alle Atheisten und für die ganze atheistische Welt. Gott ist nicht unser heimlicher Rachegott. Er ist souverän. Er hat seine eigene Geschichte mit uns, mit unseren Ländern und dieser Welt. Und seine Geschichte ist uns sowieso etwas zu hoch. Gott behält es sich vor, seine Kinder, seine Leute und auch die Heiden durch seine Güte zur Umkehr zu leiten. Das darf er und das kann er. Amen.